Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe es ja vor einiger Zeit schon gesagt, wenn die Motorsportsaison läuft, dann geht das hier Schlag auf Schlag. Und hier sind wir schon wieder mit einer neuen Folge. Ich habe in Zandvoort beim DTM-Rennen jemanden getroffen, der spannende Dinge zu berichten hat und der auch ein spannender Mensch ist. Wer das ist und was er uns alles zu erzählen hat, na, das erfährst du logisch in dieser Folge. Also los geht's, anschnallen und einmal schnell mit uns zurück zum DTM-Rennen nach Zandvoort. In dieser Podcast-Folge reden wir mal mit einem, von dem zumindest schon mal der Papa bei uns in der Folge war. Das war schon etliche Folgen her. Und jetzt ist der Sohn da, Martin Tomczyk. Jemand mit einem großen Namen und ich habe mal so versucht zu überlegen, mit ganz vielen Jobs eigentlich im Motorsport, ne?
Naja, ziemlich schnell wechselnd zumindest in letzter Zeit gewesen, aber hauptsächlich war natürlich meine aktive Karriere über 20 Jahre eigentlich im Vordergrund oder 25 Jahre. Die habe ich ja eigentlich Ende 2021 beendet und bin dann praktisch in die DTM gewechselt zu Gerhard Berger und habe das DTM-Management sozusagen letztes Jahr übernommen. Ja, und dann haben sich natürlich die Dinge recht schnell verändert. Das heißt, neuer Promoter, die DTM wurde an den ADAC verkauft, wenn man so sagen möchte. Ja, und da habe ich einfach nicht mehr meinen Platz gesehen oder gefunden. Ja, und seit 1. März, auch mit einer kurzen Pause, bin ich jetzt neuer Motorsportdirektor bei Abt Sportsline.
Du warst mal der jüngste DTM-Fahrer.
Ja, das ist aber schon sehr, sehr lang her, ja. Ich wurde aber dann allerdings auch abgelöst von, glaube ich, zwei. Einmal Peter Terting, der ein Jahr später kam, und dann auch Pascal Wehrlein, glaube ich, der noch...
Nee, der Wehrlein war jünger, der Terting war nicht jünger.
Ich weiß es nicht. Also ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, aber wir haben einen Theo Oberhaus, ja, letztes Jahr als Gaststarter gehabt, und der war absolut der Jüngste.
Gut, aus der Nummer bist du raus. Du hast schon gesagt, viele Jobs gewechselt. Du bist sehr lange bei Audi gewesen, dann hast du so ein kurzes Gastspiel bei BMW gehabt. Also Audi ist ja irgendwie so doch deine Heimat, ne?
Ja, also was heißt kurzes Gastspiel? Letztendlich waren es 11 Jahre bei Audi und 10 Jahre bei BMW.
Also echt, waren das 10 Jahre?
10 Jahre, die sind bloß so schnell vergangen. War ein bisschen DTM dabei, dann in Amerika war ja dann noch unterwegs und dann noch in Le Mans ein bisschen rumgefahren, genau. Aber ja, es ist schön, wie sich der Kreis schließt, weil habe letztendlich meine Karriere auch dem Team Up zu verdanken, ja, und auch Audi zusammen, die mich damals als eben einen jungen Wilden geholt haben. Da hat mir da so ein bisschen die Hörner abstoßen können, habe auch die Zeit bekommen, wo ich sehr, sehr dankbar war. Ja, und jetzt zurückzukommen eben in einer passiven Motorsportzeit, ja, ist natürlich schön, ja, wenn man so den Kreis schließen kann und auch dann, wenn man Audi Sport nochmal anspricht, auch da nochmal den Kreis schließt, weil ich bin erst vor kurzem nochmal zum 40-jährigen Jubiläum von Audi Sport nochmal einen Nordschleifenauftritt gehabt, zusammen mit Mike Rockenfeller und Timo Scheider, die ja auch alle mit Audi Meister, DTM-Meister wurden, und das hat das einfach nochmal abgerundet und hat mir aber auch nochmal das Rennen die Bestätigung gegeben, dass ich eigentlich vor 2 Jahren schon den Schritt als richtig entschlossen habe, um einfach aktiv aufzuhören. Und ich fühle mich wahnsinnig wohl. Und solche Momente, wie wir es heute in Zandvoort hatten, sind natürlich dann auch nochmal die extra Bestätigung.
Das heißt, deine Jungs haben dafür gesorgt, ein Sieg, und es kommt wieder ein großer Pokal mit in die Vitrine.
Ja, die kommt aber in die Teamvitrine, nicht in meine, aber das ist mir gerade recht so, weil ich glaube, so ein Wochenende, wo es Höhen und Tiefen gibt im Motorsport, die man natürlich selbst durchlebt hat, die sind einfach mehr oder weniger, auch wenn das vielleicht das Ergebnis nicht an dem Vortag passt, aber dann am zweiten Tag passt, einfach zeigt es, dass wie ein Team zusammenhaltet, wie sich's gegenseitig motiviert. Ich glaube, das haben wir heute bewiesen, und wenn dann ein Sieg im DTM-Rennen in Zandvoort rauskommt und eine perfekte Teamleistung, ist das eine wahnsinnige Erlösung, nicht nur für mich. Und da muss ich auch sagen, dass die Nervosität höher war am Kommandostand wie hinterm Lenkrad, weil letztendlich bin ich auch nur Zuschauer in dem Moment. Natürlich im Hintergrund arbeitet man an der Strategie und schaut, dass alles funktioniert. Aber letztendlich ist es dann eine tolle Erlösung und fürs Team natürlich ein einmaliger Erfolg.
Und das jetzt schon bei der zweiten Veranstaltung. Ne, also das andere haben da viel länger drauf warten müssen.
Naja, man muss ja auch sagen, dass das Team Abt Sportsline ein extrem erfolgreiches Team in der DTM auch ist. Ja. Also nur durch meine Person glaube ich nicht, dass jetzt da ein großer Unterschied ist. Ich versuche natürlich mein Know-how da reinzubringen mit der Leidenschaft, die ich für den Sport habe, die auch ins Team zu bringen. Ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Aber unser klares Ziel war auch vor der Saison, die Meisterschaft zu gewinnen, und das ist nach wie vor. Und es ist schön, wenn man dann mit so einem Sieg diesem Ziel einen großen Schritt, sage ich mal, näher kommt. Wobei, zweite Rennveranstaltung ist es immer natürlich so, dass man schauen muss.
Ja, aber du hast ja jetzt schon diesen Titel Motorsportdirektor. Da stehst du ja eigentlich, stehst ja schon so in so einer Riege mit so einem, ich glaube, bei Volker Stritzek stand das auch mal auf Visitenkarte, beim Norbert Hauch stand das drauf. Also in 20 Jahren wirst du mit denen in einem Atemzug genannt.
Naja, man muss natürlich nochmal, so weit denke ich erst gar nicht, und das ist ja gar nicht mein Ziel, sondern...
Dafür bin ich ja hier, um dich daran zu erinnern.
Ich mache das, weil ich die Passion für den Sport habe, ja, und ich glaube, das ist ja ein ganz großer, wichtiger Punkt bei sowas, dass man wirklich die Leidenschaft spürt dabei, weil dann, glaube ich, kann man ja nur 100% geben, aber man darf natürlich nicht verwechseln, Abzweigslein, ja, die haben ein Riesenengagement oder wir haben ein Riesenengagement, aber es ist natürlich auch noch kein Werk, ja, also Norbert Haug und auch Volker Stritzek, die haben natürlich Werksport und waren Motorsportchef beim Werk, beim Deutschen. Aber nichtsdestotrotz, das Portfolio, was wir mit Abzweigslein abdecken im Motorsport, ist in Deutschland schon auch einmalig.
Steilvorlage. Werke, ja. Viele Werke sind leider im Motorsport nicht mehr engagiert. Als du angefangen hast, waren es etliche oder auch etliche gerade der Deutschen. Und jetzt wird es immer weniger. Wie siehst du das?
Naja, schon einerseits mit ein bisschen Besorgnis, weil letztendlich, wenn man sich unsere deutschen Autohersteller ansieht und wie erfolgreich und wie prestigeträchtig die den Motorsport gefördert haben und auch gelebt haben und jetzt natürlich unter diesen Umständen, was ja auch verständlich ist, vielleicht auch ein bisschen eine andere Richtung einschlagen, aber teilweise dann auch den gesamten Sport entweder sehr zielstrebig in eine Richtung auszurichten, aber diese Breite nicht mehr anzubieten, gerade für den Kundensport, ist schon nicht das, was man wirklich sehen möchte. Umso mehr ist es natürlich schön, dass man sieht, dass ein Team wie Abtsportsline rein aus privaten, auf den privaten Kapazitäten aus der Firma so ein wahnsinnig großes Programm stemmt.
Jetzt haben wir aber da das Problem. Ihr fahrt im Moment mit dem Audi R8. Der ist ausgelaufen. Also irgendwann kannst du ja mit diesem Audi R8 nicht mehr fahren. Das heißt, du brauchst ein neues Auto.
Ja, teilweise gebe ich da schon recht. Allerdings hat der Audi R8 noch eine Homologation bis 2029. Also da haben wir noch ein bisschen. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn es keine Weiterentwicklung mehr gibt, ist es natürlich schwierig. Ja. Irgendwann wird man da definitiv nicht mehr so konkurrenzfähig sein, wie man es wahrscheinlich jetzt ist. Aber wir waren ja schon auf der Nordschleife dieses Jahr mit Lamborghini unterwegs. Wir haben auch eine Kooperation mit Lamborghini im Straßenverkehr. Das heißt, Straßenverkehr, aber mit den Straßenfahrzeugen. Wir machen Tuning auch bei Abtsportsline, und wir haben einfach auch, für uns war das der logische Schritt, dass man auch dann wieder darstellt von der Rennstrecke auf die Straße. Ja, das ist ja unser Slogan. Und von dem her versuchen wir uns natürlich schon auch in einer breit gestreuten Richtung aufzustellen. Aber ich muss auch sagen, wenn man heute auch wieder das Rennen sieht, wir sind zufrieden, das Auto läuft, es ist ausgereift, es ist schnell, die Fahrer sind happy mit dem Auto. Von dem her hoffe ich, dass wir auch noch länger mit dem Audi R8 unterwegs sein werden.
Lass uns mal noch ein bisschen in die Zukunft gucken. So in 5 Jahren werden wir elektrischen Motorsport hier sehen in einer Art DTM. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor wie, weiß ich nicht, vielleicht in den 80er Jahren. Also echte Serienautos oder Rennautos, die auf echten Serienautos basieren, die aber dann elektrisch unterwegs sind.
5 Jahre, glaube ich, ist noch ein überschaubarer Zeitraum, und da, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir nach wie vor noch mit Verbrenner GT3 Fahrzeugen unterwegs sein werden, egal ob das dann mit Biofuels ist. Aber ich kenne mich natürlich auch ein bisschen Background-Info bezüglich der DTM Electric, die ja auch letztes Jahr mal gelauncht worden ist, und ich weiß, wie viel Entwicklungsphase da dahinter steckt, um das Auto dann auch wirklich auf die Strecke zu bekommen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten 5 Jahren so den Sport im GT3-Bereich zumindest nach wie vor sehen, wie wir ihn auch heute gesehen haben.
Aber können wir das schon mal außer Acht lassen? Also die elektrische Zukunft müssten wir ja schon mal so langsam anschieben, dass die irgendwann in, 10 Jahren auch mal so weit ist, dass sie diesen Platz einnehmen kann, den im Moment noch der Verbrennersport hat.
Naja, wir sehen ja, das beste Beispiel ist ja die Formel E oder die Extreme E. Das ist ja ein funktionierendes Rennfahrzeug, und letztendlich, wie das Auto aussieht, ob das ein Formelfahrzeug ist oder ich die Technik in einem Tourenwagen einbaue, das sei ja dahingestellt. Also die Technik ist ja da und sie wird ja auch gefahren. Also ich glaube schon, wenn man sich jetzt keine Eigenentwicklung macht, sondern sagt, wir wollen ab nächstes Jahr voll elektrisch DTM fahren, gäbe es da sicherlich Möglichkeiten, weil die Technologie da ist. Die Frage ist, ob wir es wirklich haben wollen.
Naja, die große Preisfrage ist auch, ob Hersteller mitspielen. Also ob jetzt Audi sagt, ich will die gleiche Technologie haben, auf der auch ein Mercedes aufgebaut ist. Das haben wir mal gehabt, irgendwie in dieser V8 Star, dass das im Prinzip so in Anführungsstrichen Baukastenautos waren, wo du nur deine Karosserie drüber gemacht hast. Aber wäre es nicht sinnvoller, denen auch diese Bühne zu geben, zu sagen, komm VW, ihr könnt meinetwegen mit dem ID3 oder 4 mitfahren, Tesla, ihr dürft auch mit eurem Auto an den Start gehen, Polestar, wer auch immer da kommen wird. Du warst ja nun auch in der DTM mit der Organisation beschäftigt. Ist das nicht eine Vision, die wir haben müssten, also wirklich mit mehr Serienautos die Sache anzugehen?
Ich glaube, das hängt immer von der Akzeptanz der Zuschauer dann am Ende des Tages zusammen, weil wir machen den Sport natürlich einerseits wegen dem Sport, aber auch wegen dem Entertainment und wegen den Zuschauern. Und uns muss natürlich auch klar sein, wenn wir als Team oder der ADAC als Promoter so eine Veranstaltung ausübt, dann muss es irgendwie refinanziert werden. Und das kann man am besten natürlich mit Zuschauern. Also ich muss einfach ein Produkt schaffen, was interessant ist, was vielleicht auch neue Zuschauergruppen einschließt. Und klar könnte das ein Weg sein. Ich weiß allerdings noch nicht, und das kann ich auch nicht, das ist ein Blick in die Glaskugel, ob einerseits die Hersteller dafür bereit sind und andererseits, ob die Investitionen dann gegenüber dem, was ich letztendlich zurückbekomme, irgendwo gerechtfertigt sind, dass wir Motorsport weitermachen wollen. Ich glaube, das steht außer Frage. Wo die Reise hingeht und mit welchen Autos wir fahren werden, ich glaube, das muss man einfach abwarten, weil ich glaube, das weiß unsere liebe Politik ja momentan auch noch nicht wirklich, wo die Reise hingehen soll. Und dementsprechend sind wir natürlich, wir als Team, auch an die Hersteller angewiesen, was die uns zur Verfügung stellen können.
Wenn wir beide in die Zukunft gucken können, in diese Glaskugeln, und wir könnten sagen, da geht es in 10 Jahren hin, ich glaube, dann könnten wir richtig reich werden und wir könnten eine ganze Menge Spaß haben.
Ja, das stimmt. Aber wie es also immer ist, wir müssen uns da wahrscheinlich auch überraschen lassen. Aber ich glaube, die Technologie, die gibt es, auch der Wille dazu, Neues auszuprobieren. Und ich hoffe, dass dann auch letztendlich die Akzeptanz der Fans und der Zuschauer da ist. Und ich hoffe allerdings auch, dass wir den Sport, den wir jetzt sehen, mit ganz normalen Verbrennermotoren in einer umweltbewussten Art und Weise auch noch die nächsten Jahre sehen werden.
Und da ist ja, um den Kreis zu schließen, Motorsport die ideale Bühne für. Also da wirklich auch mal neue Technologien auszuprobieren. E-Fuels, alle reden drüber. Ja? Funktionieren die wirklich oder wie funktionieren die? Das wäre ja eine gute Bühne, um zu sagen, wir probieren das einfach mal in einer DTM aus. Natürlich, da wird es irgendwann Probleme geben, da wird vielleicht mal der eine oder andere Motor hochgehen. Aber so hat man das ja früher auch gemacht. Also einige Technologien sind ja in Le Mans entwickelt worden und ähnliches. Also warum besinnen wir uns nicht darauf, so dass der Motorsport wirklich auch einen Hintergrund hat und dass wir auch sagen können, umweltfreundliche Technologien, wir fördern die.
Also ich muss ja sagen, wir fahren ja dieses Jahr schon unter dem Dach des ADACs mit einer 50% Anreicherung im Sprit. Ja. Und da haben wir absolut keine Probleme. Der Porsche Super Cup fährt schon mit 100% erneuerbaren oder mit E-Fuels. Ich glaube, an dem hapert es gar nicht. Ich glaube, es ist eher einerseits natürlich auch ein Kostenthema. Ja. Dann E-Fuels macht natürlich dann auch, wenn man es weit denkt, auch nur Sinn, wenn es aus erneuerbaren Energien produziert wird. Und von dem her ist es eine Verkettung von vielen Themen, aber ich glaube, auch in so einer Beziehung, wie es immer ist, die Nachfrage regelt das Angebot. Und wenn sich vielleicht die verschiedenen Hersteller oder Promotoren oder Verbände zusammentun und einen einheitlichen Weg finden, glaube ich, steht dem auch nichts im Weg.
Ich mache mir jetzt mal ein Kreuz im Kalender. In 10 Jahren werden wir über dieses Thema nochmal reden. Und dann sage ich erstmal für heute vielen Dank, Martin Tomczyk, dass du mal so einen kleinen Einblick in dein Berufsleben heute auch mir gegeben hast, dass wir so ein bisschen in die Glaskugel geguckt haben. Und allerspätestens in 10 Jahren plaudern wir nochmal.
Wunderbar, ich sitze hier. Danke.
Und wenn du mehr Infos über Martin Tomczyk bzw. Abt Sportsline, das Team, haben möchtest, guck mal in die Shownotes. Ich packe dir da mal ein paar Links rein. Da kriegst du alle Infos. Ja, und ansonsten ist es natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, die Jungs von Abt Sportsline an der Rennstrecke kennenzulernen. Und zwar beim DTM-Rennen, wo du da das nächste Mal dabei sein kannst. Auch das, schau in die Shownotes, findest du in den Links. Ja, und das soll's für heute gewesen sein. Und ich verspreche dir, in der nächsten Folge reden wir wieder mit jemandem, der was Spannendes zu erzählen hat zum Thema Motorsport. Also bis dahin, alles Gute, pass gut auf dich auf. Adios.
Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.